SRF 3.
Als Rentner im Kosovo Schweizer AHV beziehen. Der Bundesrat will das wieder ermöglichen. Das Öl als Energiequelle auf der Rechnung behalten. Laut neuen Prognosen bleibt es für den Strommix bedeutend. Den Terrorismus an nackten Zahlen bemessen. Entgegen unserer Wahrnehmung gibt es immer weniger Anschlagsopfer. Und den Regenschirm auch morgen nicht vergessen. Es bleibt wechselnd bewölkt und regnerisch, in den Alpen und im Süden teils sonnig. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Nach der Pensionierung zurück in die Heimat und die Schweizer AHV dorthin beziehen. Für Kosovarinnen und Kosovaren ist das seit 6 Jahren nicht mehr möglich. Der Bundesrat hatte das Sozialversicherungsabkommen mit dem Kosovo auslaufen lassen. Ihm war die Missbrauchsgefahr zu groß gewesen, vor allem bei der IV. Jetzt also die Kehrtwende. Der Bundesrat will mit dem Kosovo über ein neues Abkommen verhandeln. Dominik Meyer.
Der Bundesrat äußerte sich ungewohnt deutlich damals vor 6 Jahren. Die Gefahr, sagte der Bundesrat, die Gefahr, dass Kosovaren die IV oder die AHV betrügen und mit der erschlichenen Rente zurück in die Heimat zögen, diese Gefahr sei groß, sagte der Bundesrat und ließ das Sozialversicherungsabkommen mit dem Kosovo auslaufen. Seither gibt es keine neuen AHV- oder IV-Renten mehr für Rückkehrer. In der Zwischenzeit aber habe sich viel getan, sagt Harald Sohns vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Seine Leute hätten mögliche Betrugsfälle vor allem bei der IV abklären können.
Heute kann man sagen, dass das befürchtete Potenzial sich nicht in großem Ausmaß bewahrheitet hat. Letztendlich wirklich festgestellt und nachgewiesen werden konnten nur eine Handvoll, also einige wenige effektive Betrugsfälle.
Die Schweiz hat im Kosovo Sozialdetektive im Einsatz. Sie klären mögliche Betrugsfälle ab. Vor dem Stopp des Abkommens wurden diese Detektive eingeschüchtert, gar mit dem Tod bedroht. Das gäbe es heute nicht mehr.
Nachdem diese Probleme aufgetreten sind, hat dann eine andere Spezialfirma dieses Mandat übernommen und konnte dann Abklärungen unbehelligt beenden.
Keine Drohungen mehr, weniger Betrug als befürchtet und Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit den kosovarischen Behörden. Vieles habe sich verbessert, heißt es beim Bund. Deshalb gibt jetzt der Bundesrat grünes Licht. Die Schweiz will ein neues Sozialversicherungsabkommen aushandeln. Osman Osmani von der Gewerkschaft Unia freut sich über diese Nachricht. Nur komme sie reichlich spät. Tausende Rückkehrer hätten in den letzten Jahren verzichten müssen auf die verdiente Schweizer Rente, sagt Osmani am Telefon aus Pristina. Besonders hart sei die Situation für Kosovaren, die vor dem Stopp des Abkommens zurückgekehrt seien. Sie hätten damals ja nicht ahnen können, dass künftige Renten gestrichen würden. Hier brauche es rückwirkende Lösungen.
Mindestforderung wäre, dass mindestens die Menschen, die vor 1. April 2010 zurückgekehrt sind, ihre Renten bekommen. Weil sie damit gerechnet haben, dass wenn sie ihr Rentenalter erreichen, dass sie auch ihre Rente bekommen.
Die Verhandlungen beginnen erst. Auch das Parlament muss am Schluss noch Ja sagen zu einem neuen Abkommen. Über 100'000 Kosovarinnen und Kosovaren leben in der Schweiz. Sie werden frühestens in 2 bis 3 Jahren erfahren, ob sie künftig wieder mit einer Schweizer Rente zurück in der Heimat rechnen dürfen oder nicht.
Die Nachrichten hat für uns Karin Britsch heute. Im sogenannten Bündner Fleischskandal gibt es Neuigkeiten. Da kassieren 2 frühere Geschäftsführer der ehemaligen Firma Carna Grigia eine bedingte Geldstrafe und Bußen.
Die Untersuchung der Staatsanwaltschaft hat ergeben, die Firma Carna Grigia hatte von Ende 2009 bis Mitte 2013 ausländisches Geflügel- und Rindfleisch verkauft, gezeichnet aber als Schweizer Fleisch. Zudem hatte die Firma Produkte als Frischfleisch deklariert, obschon es mit Tiefkühlprodukten vermischt worden war. Abnehmer der Fleischprodukte waren Hotels und Restaurants in der Ostschweiz und in den Regionen Zürich und Aargau. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Und nun ins Ausland. Der frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl in Frankreich bekannt gegeben.
J'y suis prêt. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir, que la France peut réussir.
Macron will mit seiner Bewegung En Marche bei den Wahlen antreten. Der 38-Jährige war im August von seinem Ministeramt zurückgetreten. Vor seiner Zeit als Wirtschaftsminister hatte er Präsident François Hollande beraten und galt als dessen enger Vertrauter. Macron beklagte, dass keine der großen Parteien des Landes Lösungen für die aktuellen Probleme habe. Die französischen Präsidentschaftswahlen finden im April statt. Pakistan macht in unmittelbarer Nähe der Grenze zum Nachbarland Indien eine Reihe von Militärübungen. Laut einem Militärsprecher kommen dabei Panzer und Artillerie zum Einsatz. Die beiden Länder haben eine angespannte Beziehung. Pakistan und Indien streiten seit jüngster Zeit wieder über die umstrittene Region Kaschmir. Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei scheinen sich weiter zu entspannen. So kündigte der türkische Präsident Erdogan vor Medienvertretern an, Ankara werde nun wieder einen Botschafter nach Israel schicken. Gestern hatte Israel seinerseits einen neuen Botschafter für die Türkei ernannt. Vor 6 Jahren hatten die beiden Länder ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen, nachdem israelische Spezialeinheiten 10 türkische Aktivisten getötet hatten. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index liegt bei 7.119 Punkten, 0,1% im Plus. Der Euro wird zu einem Franken 0,747 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,038. Das Wetter heute Nachmittag wird es verbreitet. Mal nass, mal bleibt es trocken. In den Bergen und im Süden gibt es sonnige Phasen und es bleibt trocken. Beidseits der Alpen wird es mild mit 10 Grad.
Info 3 Mittag.
Aus welchen Quellen beziehen wir in den nächsten 25 Jahren Strom und Energie? Die Internationale Energieagentur IEA hat dazu eine Prognose gemacht und die zeigt, der Anteil erneuerbarer Energien und Gas dürfte zunehmen, abnehmen hingegen der Kohleverbrauch. Aber der erstaunlichste Punkt, der Anteil von Öl am Energiemix der Zukunft, dürfte nicht schrumpfen. Maren Peters.
Auch wenn deutlich mehr in Energie aus Sonne, Wind und Wasser investiert wird, die Ära fossiler Energien dürfte noch lange nicht zu Ende sein. Die Internationale Energieagentur, eine Beratungsagentur der Industrienationen, geht sogar davon aus, dass die globale Nachfrage nach klimaschädlichem Öl bis 2040 weiter steigt. Zwar würden Autos in den kommenden Jahren immer weniger Treibstoff verbrauchen, es werde auch deutlich mehr Elektroautos auf den Straßen geben, aber der Verkehr insgesamt dürfte massiv zunehmen. Allein die Zahl der Autos werde sich in den nächsten 25 Jahren voraussichtlich verdoppeln, prognostizieren die Experten. Der Anteil fossiler Energien am Gesamtenergiebedarf wird der Projektion zufolge bis 2040 trotzdem abnehmen. Von derzeit 81% auf dann 74%. Das liegt daran, dass der globale Energiebedarf insgesamt um ein Drittel zunehmen dürfte. Obwohl es beim Energiemix also insgesamt positive Fortschritte hin zu mehr erneuerbaren Energien gibt, dürfte das nicht ausreichen, um die Klimaerwärmung zu stoppen, warnt die Internationale Energieagentur. Die Pariser Behörde schlägt daher unter anderem den Bau neuer Atomkraftwerke vor. Außerdem empfiehlt sie mehr Anstrengungen beim Energiesparen. Viel wird davon abhängen, ob und wie konsequent die Regierungen die Klimaversprechen von Paris umsetzen werden.
Info 3 Mittag.
Gibt es in letzter Zeit eher mehr oder weniger Menschen, die durch Terroranschläge sterben? Viele von uns würden diese Frage intuitiv mit mehr beantworten. Terrorismus scheint irgendwie überall zu sein. Doch die Dinge liegen anders. Laut einem neuen Bericht einer Londoner Denkfabrik ist die Zahl der Terrortodesopfer 2015 weltweit geschrumpft. Zum ersten Mal seit einiger Zeit. Ich habe SRF-Diplomatie-Experte Fredrik Steiger gefragt, wie kommt das?
Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Attentate abgenommen hat in Ländern, wo es zuvor sehr viele gab, beispielsweise Pakistan, beispielsweise Irak, Somalia, Indien, aber auch Nigeria. Und der Grund für diese Abnahme in den meisten dieser Länder ist eine konsequentere Bekämpfung des Terrorismus. Insgesamt ist der sogenannte Islamische Staat in Syrien und vor allem auch im Irak geschwächt worden und das wirkt sich positiv aus. Es gibt allerdings auch Länder, wo es eine gegenteilige, eine negative Entwicklung gab, weil Boko Haram beispielsweise in Nigeria bekämpft wird, stärker als bisher, ist diese Gruppe ausgewichen auf Tschad oder auf Kamerun. Die Entwicklung ist ein Stück weit heterogen, aber gesamthaft ist sie in der Tat 2015 zum ersten Mal seit 5 Jahren positiv.
Trotzdem, obwohl sie positiv ist, ist der Terrorismus in unserer Wahrnehmung fast überall. Warum dieser Widerspruch?
Weil wir den Terrorismus verzerrt wahrnehmen. Auch in den Medien gibt es im Grunde genommen nicht eine rationale Berichterstattung über Terrorismus. Ein Attentat in Afghanistan, in Kandahar, hat schlicht nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie ein Attentat in Brüssel oder in Paris, was ja auch verständlich ist. Und insgesamt ist auch die Terrorberichterstattung insoweit verzerrt, als es zum Beispiel nicht in Relation gesetzt wird zu Opfern, die Kriege oder politische Unruhen fordert. Auch die Opfer von Kriegen sind ein zigfaches größer als die Zahl der Terroropfer. 29.500 Terrortote im Jahr 2015, das ist zwar viel, aber es ist natürlich viel weniger als die Zahl der Kriegstoten in Syrien oder auch als die Opfer von Malaria oder von Autounfällen.
Und apropos Relationen, Terrorismus hat auch eine volkswirtschaftliche Dimension, er kostet uns etwas. Der neue Bericht beziffert das ganz konkret auf 90 Milliarden US-Dollar. 90 Milliarden, wie muss man diese Zahl interpretieren?
In dieser Zahl ist natürlich vieles drin. Das kommt von den Kosten für die Hilfe an die Familie von Opfern, ist ein Teil davon. Dann die Kosten für die Terrorbekämpfung, Polizei, Armeen, die ausgebaut werden, bis hin zum Zeitverlust durch Kontrollen an Flughäfen. Aber auch hier muss man im Grunde genommen die Relationen wahren. 90 Milliarden Dollar sind eine gigantische Summe. Aber wenn man sie vergleicht mit den Kosten von Gewalt und Kriegen insgesamt weltweit, das sind etwa 13 bis 14 Billionen, ist der Terrorismus dann doch wieder ein relativ kleines Problem. Natürlich ist der Terrorismus eine große Herausforderung, aber er ist nicht das größte Problem, dem sich die Welt gegenüber sieht.
Informationen von Fredrik Steiger, vielen Dank. Effizient up-to-date mit Info 3. Für News gibt es auch unsere SRF-App. Im Studio waren Fabian Schlurp und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.